SRF 2 Kultur.
Der Juli hat den Sommer gebracht. Das ist Reflexe am Mikrofon Dagmar Walser. Und weil es der letzte Freitag im Monat ist, ist es Zeit für den Monatsgast Kultur. Katharina Epprecht sitzt hier bei mir im Studio. Sie ist stellvertretende Direktorin im Museum Rietberg in Zürich, Expertin und Kuratorin für ostasiatische Kunst, im speziellen Japan. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Sie werden uns in der folgenden halben Stunde teilnehmen lassen an Ihren Gedanken, Ihren kulturellen Erlebnissen, die der Monat Juli gebracht hat. War es nicht eigentlich zu heiß für Kunst?
Nein, überhaupt nicht. Also wie Sie sehen, wir beide sitzen jetzt auch hier und betreiben eine Art Kultur. Und wir können das entspannt tun, weil es hier Gott sei Dank klimatisiert ist. Und dasselbe gilt ja auch für Museen, wo ich herkomme. Da ist es tagsüber sehr angenehm. Also das ist meine direkte Empfehlung für diese heißen Tage, diese heißen Stunden. Gehen Sie jetzt in die Museen, die sind klimatisiert und da kann man sich jetzt sehr gut verweilen, vielleicht besser als sonst.
Verändert die Temperatur denn Ihr persönlicher Kulturkonsum? Haben Sie sich im Juli anders bewegt als, ich sag mal, in kühleren Monaten?
Ich glaube nicht unbedingt, dass das am Klima liegt. Es lag einfach am Angebot. Also das Angebot war sehr dicht, vor allem in der ersten Julihälfte. In der zweiten, wie gesagt, genieße ich andere Kulturformen, die nicht so sehr an die Abenden, an die Zeiten gebunden sind, sondern für mich ist auch Kultur mit Freunden zusammensitzen, dass man dann endlich kann, wenn die Agenda etwas lichter wird. Es ist mir auch wichtig zu lesen, Musik zu hören oder einfach am Abend auf dem Floß zu liegen in der Body. Also das ist für mich genauso Kultur und bereichert das Ganze nur noch.
Das klingt nach einem zweigeteilten Kulturmonat Juli. Der erste Teil, im ersten Teil gab es eben noch viel Kulturanlässe, in Zürich etwa die Zürcher Festspiele, Treibhaus Wagner, aber auch sonst war die Kulturszene noch sehr aktiv. Es klingt so, als ob Sie auch noch sehr aktiv waren. Woran erinnern Sie sich denn noch ganz speziell?
Ja, an einiges, aber Sie haben das schon angetönt. Da war natürlich das Ende der Zürcher Festspiele, die noch einiges an Programm zu bieten hatten, und dann hineingeflochten auch das Zürifest. Und da kann ich mich erinnern an einen Abend, der 6. Juli, der war unglaublich dicht, weil das wirklich alles ineinander gegriffen hat. Und zwar durfte ich zuerst an einem wunderbaren, historisch rekonstruierten Konzert teilnehmen in der Villa Wesendonck, wo man ein historisches Konzert aufgeführt hat, wieder aufgenommen hat, das Richard Wagner für Otto Wesendonck zu dessen Geburtstag aufführen ließ mit einer kleinen Orchesterbesatzung. Er ließ also Beethoven-Sinfonien, also Stücke aus Sinfonien aufführen. Und da saß man dann im Treppenhaus, also am Ort, wo das tatsächlich auch stattfand, wo die damalige Zürcher Bevölkerung sich auch befand, und hat das wieder so erlebt. Und für mich, die ich dort arbeite, war das ein besonders tiefes Erlebnis, aber auch musikalisch war es ein Hochgenuss, weil dadurch, dass es eine kleine Orchesterbesetzung war, man die einzelnen Stimmen, die einzelnen Instrumente ganz klar herausgehört hat. Ja, wunderbar. Und dann ging es weiter, quasi vom Hügel hinunter in die Stadt, in die Masse. Und ich musste, weil ich eingeladen war an einem Fest, um das Feuerwerk zu sehen von einem Hausdach im Seefeld, durch die Menge durch, die auf das Feuerwerk wartete. Also um 10 über die Gäbrücke am 6. Juli. Das war nicht ganz einfach. Aber ja, ich habe es geschafft und fand dieses Ineinandergreifen von Exquisitkultur und stillem Betrachten und dann einer Kultur, die für alle gleichermaßen beglückend ist, wirklich. Es war auch sehr schön für mich zu erleben, wie die vielen Menschen eigentlich grundsätzlich sehr friedlich waren, sehr rücksichtsvoll und keine Panik entstand. Und die Feuerwerke an sich, die waren ja auch hervorragend. Das waren wirklich Kunstwerke. Das war nicht nur einfach Geld in die Luft verpulvert, sondern das waren Choreografien und Inventionen von Dingen, für die ich gar keine Worte habe, wie man das beschreiben soll. Wirklich neue Kunstwerke. Also das war ein Punkt, wo alles ineinander hineingriff und dann noch mit dem schönen Wetter natürlich.
Also die Kunstperle auf der einen Seite, mhm, exquisit für ein kleines Publikum, auf der anderen Seite die Massenveranstaltung, mhm, die Sie ebenso unter Kunst oder Kultur messen. Sie haben da beide Erlebnisse jetzt sehr körperlich beschrieben, eben, mhm, dieses Innehalten, dieses Horchen, dieses ganz konzentriert sein und dann sich durch diese Masse durchbewegen müssen. Mhm. Sind Sie jemand, die Kultur, Kunst körperlich wahrnimmt?
Oh ja. Auf jeden Fall. Also ich nehme Kultur sehr mit allen Sinnen wahr. Also und da sind natürlich nicht alle Sinne gleich ausgeprägt. Ich habe natürlich als Kunsthistorikerin hoffentlich einen guten Sehsinn und einen entwickelten, einen geschulten Sehsinn, auf den ich mich auch verlassen kann, wo ich mich auch gut erinnern kann. Um andere entwickelte Sinne beneide ich wieder andere Kulturschaffende.
Was denn?
Also Musiker zum Beispiel. Wenn ich denke, dass Musiker einfach selber vielleicht Musik entstehen lassen können in ihrem Kopf oder eben genau nachklingen lassen können, das ist etwas, das ich nicht kann. Also ganz einfache Lieder kann ich wieder abspielen im Kopf, aber etwas Komplexes auf keinen Fall. Und das finde ich ganz toll, wenn man das hat.
Reflexe heute mit dem Monatsgast Kultur. Es ist Katharina Epprecht vom Museum Riedberg in Zürich. Wenn Sie von Musik sprechen, Sie haben auch eine CD mitgebracht, die im Juli für Sie eine besondere Bedeutung hatte. Kurtak Ligeti, Musik für Viola. Es spielt Kim Kashkashian, eine amerikanische Bratschistin armenischer Abstammung. Eine CD, die letztes Jahr bei ECM herausgekommen ist, also gar keine aktuelle. Was für eine CD ist das? Was hat die mit ihrem Juli zu tun?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen.
Gerne.
Ich glaube, das ist so wie ich Kultur erlebe und genieße. Wie kam ich auf diese CD? Also ich war wieder an einem Kulturanlass, einer der letzten der Festspiele, ein wunderbares Tanztheater, Sfumato, in der Gessnerallee. Ich verkneife mir das da näher darauf einzugehen, aber auch also hervorragend. Und da saß ich dann per Zufall im Anschluss noch bei einem Glas Wein mit einem jungen Mann zusammen, den ich angesprochen hatte, weil er schien mir irgendwie interessant. und irgendwann, also wir haben natürlich dann über dieses Fumato gesprochen und ich fand ihn hochintelligent in seinen Wahrnehmungen und das hat richtig Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und dann plötzlich habe ich ihn gefragt, so wie er halt gesprochen hat, ob er Musiker sei. Und dann hat er gestrahlt und gesagt, ja, er sei Komponist, 17 Jahre alt und hätte sogar, also das sagten dann seine Eltern, er selbst wäre viel zu bescheiden, einen offenbar sehr hochrangigen Komponistenpreis gekriegt, gerade kürzlich. Dann frage ich ihn natürlich weiter, was für Musik er mag. Und da sagt er eben, Kurtak Ligeti. Worauf ich dann tags darauf so meine CD-Sammlung durchforstet habe und diese CD herausgeholt habe, die jetzt hier vor mir liegt. Und ich wusste noch, dass das eine schwierige CD ist, dass ich das erste Mal nicht so richtig reingekommen bin und jetzt aber quasi wie aufgefordert herausgefordert durch diesen jungen Mann, dachte ich, ja, dann muss ich mir jetzt wirklich nochmals richtig Zeit nehmen. Und das ist dann wieder das Glück, wenn dann nicht mehr so viele Kulturveranstaltungen sind, dann kann man dann auch mal abends auf dem Sofa liegen und sich wirklich mit Musik auseinandersetzen. Und es ist Musik, die verlangt, dass man sich hineinversetzt und sich darauf einlässt. Und ich habe sehr viel gewonnen wieder, viel entdeckt. Ich finde es eine wunderbare CD. Und ja, dank dieser Übertragung von Empfindungen, Gedanken, die sich dann so fortsetzen, von einem zum anderen getragen werden. Das hat mich dann gleichzeitig auch erinnert an eine Textstelle von dem französischen Philosophen Michel Foucault, die ich in einem anderen Zusammenhang einmal in einem eigenen Aufsatz zitiert hatte, die mich sehr wichtig dünkt im Zusammenhang der Beeinflussung der Medien oder aber eben auch der Menschen untereinander in ihrem ästhetischen Finden. Also ich möchte das kurz zitieren. Michel Foucault sagt zu seinem Konzept der Convenientia, Convenientes sind die Dinge, die sich nebeneinander stellen, wenn sie einander nahe kommen. Sie grenzen aneinander, ihre Fransen vermischen sich. Die äußersten Grenzen des einen bezeichnen den Beginn des anderen. Dadurch teilt sich die Bewegung mit, ebenso die Einflüsse, die Leidenschaften und die Eigenheiten.
Und können Sie es nochmal lesen? Ist ja ein sehr komplexes Zitat.
Anfang ganz einfach. Es ist eigentlich ganz simpel. Conveniente sind die Dinge, die sich nebeneinander stellen, wenn sie einander nahe kommen. So weit, so einfach. Sie grenzen einander und dann ihre Fransen vermischen sich. Die äußersten Grenzen des einen bezeichnen den Beginn des anderen. Dadurch teilt sich die Bewegung mit, ebenso die Einflüsse, die Leidenschaften und die Eigenheiten. Und das ist für mich so eine zentrale Vorstellung, wie Kultur auf verschiedenen Ebenen vermittelt werden kann. Es braucht diese Fransen, also es braucht die Fransen können die Kunstwerke selbst sein, die miteinander in Dialog treten, die sich beeinflussen, oder es braucht den Mittler des Betrachters, des Hörers, des Gesprächs. Also jedes Kunstprodukt, das nur für sich besteht, gerät nicht in Bewegung, löst nichts aus. Und das finde ich das Tolle an einer Kulturstadt, dass hier alles, dass diese Fransen überall schweben und man nur offen sein muss, um irgendwo ein Ende zu erhaschen, das mit den eigenen Vorstellungen zu vermischen, das wieder in eine Assoziationskette mit anderem zu vermengen. Und irgendwann ist es ein Kulturgewebe, das unglaublich farbig und reich ist. Ja, das ist das, was mich interessiert. Und ich denke, gerade was wir hier haben, auch mit diesen tollen Festspielen zum Beispiel, wo man auch immer wieder die ähnlichen Leute sieht und dann ein gemeinsames kulturelles Erbe auch aufbaut, das finde ich spannend.
Ein Nebeneinander, ineinander, also von kulturellen Erlebnissen, Empfindungen auch, Gedanken, ein Tanzstück, das zu einer Begegnung geführt hat an ihrem 6. Juli, die zum Impuls geführt hat, eine Musik wiederzuhören. Vielleicht, um das nochmal zu vertiefen, wollen wir uns ein Stück anhören aus dieser CD, die Sie mitgebracht haben?
Ja, gerne.
Was hören wir uns an?
Signs, das gefällt mir. Zeichen Nummer 2.
Kim Kashkashian Kurtak, Musik für Viola, eine CD, Katharina Epprecht, die sie im Monat Juli zu Gedanken über Kultur gebracht hat in einer Reihe von unterschiedlichen Erlebnissen. Sie arbeiten ja selbst im Kulturbereich, Sie sind Teil der Direktion des Museum Rietberg, Sie kuratieren da selber auch Ausstellungen. Gibt es für Sie, wenn Sie beschreiben, wie Sie eben Kunst wahrnehmen, in diesem Miteinander, Nebeneinander, diesem assoziieren, inspirieren lassen. Gibt es einen Unterschied zwischen Ihren professionellen Interessen an der Kunst und oder gibt es auch eine Katharina Epprecht, die privat ins Theater geht und das hat nichts mit Ihnen als professionelle Kulturarbeiterin zu tun?
Nein, da gibt es absolut keinen Unterschied. Ich bin ich, was immer ich tue. Und ich tue meine Arbeit mit meinem privaten Interesse. Das ist ein Privileg, dass ich quasi mein wirklich zentrales Interesse an Kunst und Kultur als Arbeit auslegen kann und ausleben kann. Ich fühl mich eigentlich nie, ich muss nie, ich kann immer, ich darf immer und alles, was ich an Kultur außerhalb der Museumswelt erlebe, fließt irgendwie wieder in meine Arbeit hinein. Oder das, was ich in der Arbeit mir aneigne, schärft meinen Blick für das, was ich außerhalb wieder sehe. Also das sind diese Fransen, die sich immer vermischen. Das sind so viele Quallen im Wasser, die sich da umtanzen.
Und wie genau, wie stelle ich mir das vor? Wie fließt das in Ihre professionelle Arbeit ein, wenn Sie zum Beispiel eine Ausstellung kuratieren, sich vorstellen, wie präsentiere ich das? Klar, eine Ausstellung ist ja eigentlich auch schon ein Gesamtkunstwerk.
Also so konkret wahrscheinlich nicht. Also es kann ja schon sein, dass ich eine andere Ausstellung sehe, die Formen findet, Formen der Darstellung, die mich dann beeinflussen. Aber ich glaube, ich bin mehr ein intuitiver Mensch und am Schluss ist alles, was in sich stimmig ist und zum Strahlen kommt. Also das ist für mich das Wichtigste. Also dass ich auf der Suche bin nach den Kulturproduktionen, die berühren, die eine nachhaltige Ausstrahlung haben, ja, die irgendwo hängen bleiben das hängt mit vielem zusammen. Das hängt natürlich zuerst mal mit der Qualität des Kunstwerks an sich zusammen. Also das kann irgendein Kunstwerk sein. Das kann ein Musikstück sein. Dafür braucht es aber dann auch den Musiker. Es kann aber auch ein Theaterstück sein oder eben ein Kunstwerk, das einfach eine hohe künstlerische Qualität besitzt. Aber damit ist es nicht getan. Und dann kommen wir ins Spiel, die Museumsleute, und mir geht es dann vor allem darum, da fühle ich mich dann vielleicht wieder ähnlich wie ein Komponist oder ein Dirigent, dass ich mir die Besatzung oder die Besetzung suche, nämlich mit Kunstwerken, die zusammen einen anderen Klang erzeugen, als wenn sie alleine dastehen. Und dieses Ineinandergreifen und dieses Weitertragen in andere Medien auch oder das Reflektiertsehen in anderen Medien, das ist für mich wichtig. Also ich kann zum Beispiel von meiner letzten Ausstellung, letzten Sommer, die Schönheit des Augenblicks, da fand ich es sehr interessant, die japanischen Holzdrucke, die im Zentrum standen, dann zu ergänzen mit historischen Fotografien, die von Hand koloriert waren, also eigentlich dieselben Themen und mit arbeitslos gewordenen Handwerkern, die eben keine Holzschnitte mehr, weil es nicht mehr populär war, machen konnten, sondern die dann die Fotografien, die Schwarz-Weiß-Fotografien koloriert hatten. Also dieses Übertragen von ästhetischen Prinzipien in ein anderes Medium. Und dann der nächste Schritt, eine Videokünstlerin, eine zeitgenössische Japanerin, die eben wieder wie die Holzschnittkünstler zuerst zeichnet, dann aber die Zeichnungen nicht in Holz schneiden lässt und drucken lässt, sondern das mit den filmischen Mitteln zu einer Sequenz verarbeitet. Und ja, das ist das Ineinandergreifen, das sich entwickeln aus etwas heraus, das mich sehr interessiert.
Dieses Komponieren, was eben eine Ausstellung machen ja auch ist, dieses zum Inhalt die richtige Form finden. Was mir dazu noch einfällt, ist, manchmal braucht man ja auch, oder wird der Kunstgenuss größer, wenn man etwas weiß. Und wenn Sie von japanischer Malerei reden, das ist nicht etwas, was wir in der Schule lernen, das ist nicht etwas, ja, wo alle direkt ein Bild von haben. Wie gehen Sie damit um? Sehen Sie da einen Unterschied im Wahrnehmen von Kunst, die einem doch fremder ist? als ihr den Zürichfest?
Also da bin ich vielleicht untypisch, weil ich habe nicht das Gefühl, dass der Genuss größer wird, wenn man mehr weiß. Also da bin ich nicht sehr edukativ veranlagt. Also ich denke, das ist natürlich wunderbar, wenn man im Nachhinein mehr erfährt. Also ich bin auch jemand, der geht gerne unvoreingenommen an ein Kunstwerk heran und lese eigentlich lieber nachher. Aber das mache ich dann gerne und bin froh, wenn auch gute Literatur zur Verfügung steht. Aber ich lasse mich eigentlich gerne zuerst mal ganz unvoreingenommen überraschen. Und ich denke, der Genuss, das macht auch ein großes Kunstwerk aus. Der Genuss muss unabhängig vom Wissen, von der Zeit, in dem es gesehen wird, von der Person, in welcher Situation diese Person ist, muss einfach aus sich heraus irgendetwas ausstrahlen. Und so kann man es dann genießen.
Erkenntnis?
Ja, natürlich. Jeder sucht nach Erkenntnis. Und bei mir ist es schon so, Erkenntnisse kommen natürlich mit dem Alter mehr, hoffentlich. Also man baut so einiges auf und das Puzzle setzt sich zusammen und man kann Verbindungen herstellen. Es geht auch rascher, sich in etwas hineinzudenken. Und es wird reicher, weil die Assoziationsketten werden auch mannigfaltiger. Und klar, dann hat man so sein Musée imaginaire und ja, kann zurückgreifen und das alles so verbinden. Immer mehr. Natürlich, so nimmt der Genuss zu.
Die Fransen sind bunter und feiner, um nochmal auf Ihr Foucault-Zitat zurückzuweisen. Reflexe heute mit dem Monatsgast Kultur. Es ist Katharina Epprecht vom Museum Rietberg in Zürich. Dort sind derzeit zwei Ausstellungen zu sehen. Neben einer über Tibet-Bilder oder Tibet-Darstellungen im Comic, die erst vor kurzem eröffnet wurde, gibt es eine, über die ich auch noch gern mit Ihnen sprechen würde, weil ich vermute oder denke, dass sie auch ganz direkt mit Ihrem Kulturbegriff, über den Sie jetzt schon einiges erzählt haben, zusammenhängt. Sie heißt «Von Buddha bis Picasso, der Sammler Edouard von der Heydt». Von der Heydt war ein Kunstsammler, Mäzen und Bankier während des Zweiten Weltkriegs. Politisch nicht unumstritten. Seine außereuropäische Kunstsammlung ist eigentlich das Fundament des Museums Rietberg, eine Schenkung. Und mit dieser Ausstellung stellt sich das Museum eigentlich seiner eigenen Geschichte.
Richtig. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Also ich finde, das ist schlussendlich eine der wichtigsten Ausstellungen, die wir bisher gemacht haben, weil sie für uns alle, die wir hier leben, wichtig ist. Das Museum Rietberg ist, wie Sie wissen, ein städtisches Museum. Dieses Museum steht allen offen. Es ist quasi eine Villa, die uns, der Bevölkerung hier, gehört. Wir können hier ein- und ausgehen und da ist es ganz wichtig zu wissen, worauf, auf welchem Fundament steht eigentlich dieses Museum? Wer ist unser Gründungsdonator? Die Hauptwerke, die eigentlich zur Gründung des Museums geführt haben, diese große Schenkung von Edouard von der Heydt, ist jetzt noch der Kern dieser ganzen Sammlung. Es sind auch einige der wichtigsten Stücke, die wir besitzen oder die Stadt Zürich besitzt, aus dieser Sammlung. Und dieser Edouard von der Heydt war, wie Sie das schon gesagt haben, eine komplexe Persönlichkeit, der auch sogar einem Strafprozess ausgesetzt wurde, weil er in Finanztransaktionen des militärischen Nachrichtendienstes verwickelt war. Man hat ihn dann mangels Beweisen wieder freigesprochen. Aber es war ganz wichtig zu wissen, dass ein Sammler, der eben in der Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs gesammelt hat, wie sauber sind eigentlich diese Anschaffungen? Und da hat man jedes einzelne Stück untersucht und weiß jetzt ganz genau, ob er das rechtmäßig erworben hat, also nicht aus enteigneten Eigentum, von jüdischem Eigentum zum Beispiel. Das gab es auch, das hat man entdeckt und hat auch dort mit den Erben Kontakt aufgenommen. Es ist uns einfach ganz wichtig, dass die absolute Transparenz gewährleistet ist. Und erst dann kann man das Ganze wieder genießen und auch Verunglimpfungen, die zu Unrecht ausgesprochen wurden, wieder richtigstellen. Und ich denke, so können wir stolz sein auf dieses Haus. Alle können das ja im vollen Bewusstsein, was auch historisch passiert ist, genießen und sehen einen Sammler, der als einer der Ersten es verstand, eine strategische Verbindung einzugehen zwischen Kunst und Kapital.
Sie geben also wieder den Werken und damit auch dem Museum eine Geschichte zurück oder setzen es in einen Kontext. Ganz kurz, wir sind schon fast am Schluss, hat sich dadurch Ihr Blick aufs Museum auch verändert? Auf Ihre Arbeit?
Nein, aber es hat mich entspannt, weil es natürlich das Unwissen macht unsicher. Und jetzt kann ich Auskunft geben, ich weiß, was ist, was nicht ist. Und ich bin sehr froh, dass wir so eine Stelle haben am Museum Riedberg, dass wir eine Provenienzforscherin haben, die das ganz sorgfältig bearbeitet. Und ja, ich denke, das ist eine wichtige Diskussion, die hier angestoßen wird und die in allen Museen übrigens auf der Welt heutzutage zuvorderst und zuoberst auf der Agenda stehen.
Passt eigentlich auch zu dem, was Sie erzählt haben, eben wie wichtig die Sinne sind für die Sinngebung und da eben diese Transparenz, die wichtig ist, um eine Verortung hinzukriegen. Katharina Ebrecht, wir sind schon am Ende unserer halben Stunde. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns erzählt haben, was Sie im Juli erlebt haben, beziehungsweise was für Gedanken das in Ihnen ausgelöst hat. Das war Reflexe am Mikrofon. Dagmar Walser.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.